Beispiel sein. Wir sind die Klasse HVM 61.
Ein Abend in der Hamburger Gewerbeschule Nummer 8.
Ich bin Saide.
Viele Gäste und viele Gespräche mit der Klassenlehrerin Claudia Postel und ihren 15 Schützlingen.
Ich bin Yusuf. Wir sind neu in Deutschland. Fast 2 Jahre.
Alle sind sogenannte unbegleitete Flüchtlinge aus Eritrea, Syrien, Afghanistan, Irak. Alle sind zwischen 17 und 19 Jahre alt. Alle sollen auf Wunsch der Lehrerin an einem Theaterprojekt teilnehmen. Die Ergebnisse sollen in 5 Monaten bei dem Straßenfest Altonale gezeigt werden.
Die Schüler sagt erst, nein, Frau Postel, abends kommen wir nicht. Und ich habe gesagt, doch, natürlich, es sind so viele Menschen, die euch helfen und ihr kommt auch. Und wir hatten viel Spaß heute bei der Vorbereitung und es war ein ganz anderes Miteinander jetzt auch. Also so ein Fest ist doch sehr schön.
Und was bringe ich als Kursleiterin mit? Einiges an Erfahrung in Theaterprojekten und den Rat von Abdullahi.
Mach doch was mit Mode. Mode verbindet, Mode schlägt Brücken.
Abdullahi ist in Somalia geboren und lebt seit seinem 16. Lebensjahr in Hamburg. Ich habe ihn bis zu seiner Volljährigkeit als Vormund begleitet. Bald will er seinen Hauptschulabschluss machen und er sucht einen Ausbildungsplatz in einem Hotel. Er ist schon einen Schritt weiter als die Jugendlichen der Gewerbeschule.
In oder out? Junge Flüchtlinge machen Mode und Theater. Feature von Julia Solovieva.
Der erste Projekttag. Ich bin überrascht. Kurz vor dem Unterricht kommen alle auf mich zu, geben mir die Hand und schauen mir in die Augen. Guten Tag. Und was werden wir tun? Theater. Ein neues Wort im Deutschen. Einige haben die Jacken anbehalten. Ihre Gesichter sind müde, grau. Der junge Mann ganz hinten schläft gleich ein. Die Namen. Said, Samir, Soraya, Wahid, Sima, Yusuf, Michret, Veni, Kubrom, Kemal. Erst versuchen wir, miteinander ins Gespräch zu kommen. Dann machen wir Konzentrationsübungen. Der zweite Projekttag. Lasst uns etwas Einfaches nehmen. Zum Beispiel ein Märchen. Rotkäppchen? Nie gehört.
Es war einmal ein kleines, süßes Mädchen. Das hatte jeder lieb, der es nur ansah.
Wir schauen uns eine kurze Rotkäppchen-Version auf YouTube an und teilen die Rollen auf. Milat, Kubrom und Kemal spielen 3 Jäger. Bagir spielt den Wolf. Die hübsche Michret aus Eritrea will Rotkäppchen sein.
Aus rotem Samt.
Ich gebe Michret meine knallrote Strickmütze. Nein, danke. Sie gibt mir die Mütze zurück. Und erst jetzt merke ich, wie abgetragen sie ist. Voller Wollfussel und ziemlich verblasst. Die Großmutter wird Dieb zugedacht. Sie passt sehr gut, grinsen die Jungs. Sie hat schon einige graue Haare. Dieb schaut mich hilflos an. Nein, Dieb wird einen Waldhasen spielen und Veni die Großmutter. Der dritte Projekttag. Wir nähern uns unserem Thema Mode an. Was heißt Mode auf Farsi, auf Tigrinya, auf Arabisch und Hindi? Und wie wird es dort geschrieben? Lasst uns einen Laufsteg aufbauen und eine Modenschau veranstalten. Die Mädchen freuen sich. Sie gehen selbstbewusst mit sicheren Schritten und lässigen Gesten den Laufsteg auf und ab. Auch Soraya im bunten Chador. Sie trägt ein Safari-Kleid und schwarze Jeans darunter. Yusuf, der sich von ganz hinten nach vorne gewagt hat, und Wahid zeigen ihre feinen Pullover. Nie im Leben würden sie Sweatshirts tragen. Samir zupft sein blaues Hemd zurecht. Auch er legt großen Wert auf gutes und gepflegtes Aussehen. Der vierte Projekttag. Heute geht alles schief. Keiner schaut mir direkt in die Augen. Ich will kein Theater, schreit Wahid, als er mich sieht. Ich will auch kein Theater, kommt es von Kubrom. Theater ist für Kindergarten, grinst Kemal. Was ist los? Der Deutschtest ist schlecht gelaufen. Wir haben keine Zeit, wir müssen üben. Wahids Gesicht wirkt verschlossen. Er schreibt in sein Heft, ohne mich zu beachten. Kubrom beißt in ein Brötchen. Und noch was. Wir wollen gar keinen Laufsteg mehr, sagt Sima, die makellos geschminkte, mein bestes Model letzte Woche. Ich bin ratlos. Am Nachmittag schreibe ich Claudia. Nimm es bitte nicht persönlich, antwortet sie schnell und lädt mich für Dienstag zum Deutschunterricht ein. Am Abend treffe ich mich mit Abdullahi. Er hat auch schon mal bei einem Theaterprojekt mitgemacht.
Manche Jugendliche, die hier neu sind, die haben immer keinen Bock, weil sie wissen nicht, was das ist. Zum Beispiel, ich habe auch so was letztes Jahr gemacht. Ich hatte einfach keinen Bock, Urlaub oder Ausflug oder Theaterprojekt zu machen. Ich habe immer gesagt, also ich mache das nicht, weil ich wusste nicht, was das ist. Deswegen, ich hatte einfach Angst. Dieses Jahr habe ich alles verstanden. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt und ich verstehe das jetzt.
Und wie soll ich vorgehen?
Flüchtlinge, wir mögen immer die Leute, die uns in Ruhe was erklären. Wenn man so alles kompliziert macht, dann wir sagen einfach, ja, kein Bock, wir machen das nicht. Aber wenn man alles ein bisschen in Ruhe erklärt, dann alles gut.
Absolut respektlos, was ihr hier heute abzieht. Ich verstehe auch nicht, wenn ihr etwas im Mund habt. Das ist in Deutschland auch unhöflich zu sprechen, wenn der Mund voll ist. Wie ist das in Eritrea? Ist das da ähnlich?
Mein Name ist Claudia Postel. Ich bin Klassenlehrerin einer Alphabetisierungsklasse. Die meisten von den Schülern hatten überhaupt gar keine Schulvorbildung, sind also in ihren Herkunftsländern, Afghanistan, Irak, Syrien, gar nicht zur Schule gegangen. Aus Eritrea sind 3 Schüler dabei, die zum Teil zur Schule gegangen sind, ein paar Jahre, aber die sind dort ja mit 80, 90 Schülern zusammen in einer Klasse unterrichtet worden. Insofern kann man die Schuljahre auch nicht per se vergleichen, was das in Deutschland bedeutet.
Darfst du in Eritrea in der Schule den Mund voll Nein. haben und dann sprechen? Nein, in Deutschland auch nicht. In Afghanistan?
Nee.
Auch nicht.
Ja.
Im Irak?
Ja.
Wenn du in der Schule den Mund voll hast, darfst du das und dann sprechen?
Das ist natürlich unhöflich.
Okay.
Und das ist nicht,
im Unterricht wird nicht gegessen. Ja. Punkt.
Die Schüler hatten erstmal jeden Tag Unterricht, von 8 bis 2 in der Regel. Und es war ein sehr, sehr herausfordernder, schwieriger Prozess. Am Anfang gab es Wochen, wo ungelogen jede Woche ein Krankenwagen da war, weil die Schüler, die eben alle traumatisiert sind, die haben meistens ein Jahr zugebracht mit ihrer Flucht, sind ohne Eltern hier und haben da zum Teil Erlebnisse gehabt, über die sie gar nicht sprechen wollen. Einige haben ein bisschen gesprochen mit Dolmetschern und das Schwierige war für mich, ja, Vertrauen aufzubauen, eine Struktur.
Was macht eine Klangschale im Unterrichtsraum? Für Claudia ist sie ein ganz gewöhnliches Hilfsmittel. Genauso wie die Tafel, Stifte und Computer.
5 Minuten könnt ihr wieder entspannen. Ihr könnt die Augen auflassen oder schließen. Ruhe, nicht reden.
Okay, los geht's.
Hier in unserem Kopf und in unserem Herzen ist ganz viel, eine kunterbunte Welt. Viele Farben, schöne Sachen, traurige Sachen. Aber das ist keine Religion, das ist etwas, was uns als Familie zusammenführt. Okay, es geht los.
Nach gut 5 Minuten kommen dann die existenziellen Fragen auf den Tisch.
Frau Postel, ich habe eine Frage. Heute war Mittag sehr schlecht. Warum? Wir haben heute nichts gesagt.
Danke für das Thema. Das ist ein Thema für Montagmorgen, für die Morgenrunde. Wir können einen Brief schreiben, AVM 61 findet das Essen schlecht, weil erstens, zweitens, drittens.
Die Stunde ist rum. Es folgt eine Pause und dann eine weitere Stunde. Und wieder eine Pause.
Viele Schüler wollen so sitzen, dass sie im Klassenraum die Tür im Blick haben. Das ist mir erst im Nachhinein aufgegangen, weil das einen Fluchtweg bedeutet. Die sind immer noch so unter Hochspannung, dass die sich überhaupt gar nicht aufs Lernen, geschweige denn auf andere Mitschüler oder Lehrer konzentrieren konnten oder überhaupt den Stoff.
Die Pause ist gleich vorbei. Ich gehe vor die Tür. Samir, der Junge aus Syrien, steht da. Er sieht anders aus als sonst. Sein Vater ist gestorben. Samir ist mit seinem älteren Bruder nach Hamburg gekommen. Seine Eltern und die anderen Geschwister sind nach Jordanien geflüchtet. Samirs Augen sind rot, aber er weint nicht. Er wünscht sich, dass seine Mutter zu ihm nach Hamburg kommt.
Es gibt dann immer Erlebnisse, dass die Schüler, die ja oft im telefonischen Kontakt noch mit Familienangehörigen stehen, dann plötzlich erfahren, der Vater ist gestorben, oder im Internet sehen, dass da wieder ein Anschlag war, und die dann natürlich völlig rausgerissen sind und in ihren Gedanken, in ihrem Gefühl nur da sind. Ich versuche, damit spielerisch umzugehen, indem ich erstens Verständnis habe für sie, dass die nicht per se Vertrauen haben untereinander, dass alle anderen Mitschüler, die aus einem anderen Herkunftsland kommen, erstmal Rivalen sind, Konkurrenten, und ihnen Angst einjagen. Umgegangen bin ich damit, ja, versucht, spielerisch zu sein, immer wieder sie in die Realität, in die Gegenwart zu holen.
Zum Beispiel so. Claudia geht zur Tür, öffnet sie und sagt dann laut und deutlich: Krieg, geh raus, hier hast du nichts zu suchen.
Jetzt seid ihr hier, guckt raus aus dem Fenster, ihr seht den Himmel, hier ist kein Krieg und das ist woanders und wir sitzen hier zusammen.
Und wie schaffen wir es, hier und jetzt die Klasse für das Theaterprojekt zu begeistern? Wir beginnen mit dem Wortschatz zum Thema Mode.
Hallo, Hallo mein, genau.
Schatz. Schatz.
Buchstabierst du?
S. H. A.
T. TZ.
Ja.
Hallo, mein Schatz.
Hallo, mein Schatz.
Okay.
Hallo, mein Lieber.
Warum sage ich das? Schatz. Weil wir jetzt am Wortschatz arbeiten.
Das Hemd, der Herrenhut, die Hose, das Kleid, die Krawatte, der Mantel, die Unterhose.
Der fünfte Projekttag. Auf Claudias Rat hin spreche ich erst mit den Mädchen. Die Jungs haben uns nach der Stunde mit dem Laufsteg ausgelacht, erzählen sie. Veni und Michret aus Eritrea ist das egal. Aber Sima, Soraya und Dieb ist es nicht egal. Gut, lasst uns andere Wege gehen. Wir arbeiten weiter am Wortschatz zum Thema Mode. Zuerst Wörter und Begriffe, dann kleine Texte schreiben und ins Gespräch kommen. Und dann erste Begegnung mit den Jugendlichen vom Gymnasium Altona. Mit den Deutschen? Ja. Sie sind aber etwas jünger als ihr, um die 15. Toll, finden Kubrom, Wahid und Samir. Und wann? Milad hört nicht zu. Er ist wie so oft in sich gekehrt und gleichgültig. Er hat Kopfschmerzen und atmet schwer.
Jetzt ist wieder still. Ihr macht diese Seite.
Kannst du nicht lernen.
Und Ruhe!
Warum sagt er, ich kann nicht lernen? Er versteht es nicht auch immer.
Ihr macht diese Seite. Und wenn euch eine Idee kommt, dann könnt ihr das hier ausmalen oder hinschreiben. Vielleicht kommt euch eine Idee, was wir nähen können.
Die Bluse. Das Hemd. Die Hose. Das Kleidung.
Weiterlernen. Die Verben zu den Substantiven. Anziehen, ausziehen, probieren, tragen. Und die Adjektive sportlich, elegant, schick. Der sechste Projekttag läuft gar nicht so schlecht. Wir lernen weiter. Und dann holt Dieb aus ihrem Rucksack etwas Schönes und Rotes und verschwindet für lange Zeit mit Sima im Nebenraum. 20 Minuten später erscheint eine indische Prinzessin im roten Sari. Die Mädchen drapieren ihr den durchsichtigen, zarten, roten Schal um die Schultern. Die Jungs schnalzen mit der Zunge. Du bist so schön, sagt Wahid. Er selbst hat ein afghanisches Männergewand mitgebracht, geniert sich jedoch, es anzuziehen. Und dann traut er sich und wir machen Fotos. Nach dem Unterricht kommt Samir und erzählt mir, dass seine Mutter einen Termin in der deutschen Botschaft in Jordanien bekommen hat.
Ich trage kein Zwischen. Ich trage Pullover.
Der siebte Projekttag. Ich formuliere einige Fragen und bitte die Klasse, sie schriftlich zu beantworten. In Claudias Stunde werden die Ergebnisse dann präsentiert.
Ich komme aus Afghanistan. Im Winter trage ich einen Pullover, eine Hose und einen Schal. Meine Lieblingsfarbe ist schwarz. ich mache ein Praktikum bei einem Schneider. Ich mag es sportlich und elegant.
Liebe Pia, wir brauchen etwa 5 bis 7 Schülerinnen und Schüler, die die Geflüchteten beim Geschichtenerzählen unterstützen und über ihre eigenen Modeerfahrungen berichten. Es wird auch eine kleine Choreografie geben. Liebe Julia, es möchten 11 Schüler aus meiner Klasse mitmachen. Ist das zu viel? Dann würde ich noch mal losen. Du kannst es ganz ehrlich sagen. Schließlich müsst ihr ja mit ihnen arbeiten. Liebe Grüße, Pia. Liebe Pia, lass uns 7 nehmen. Einverstanden? Liebe Julia, sollen Sie gleich nach den Ferien kommen?
Der 8. Projekttag ist ein Fiasko. Es ist der letzte Schultag vor den Ferien und dazu noch die letzte Stunde. Niemand möchte im Klassenzimmer bleiben. Sie wollen weder Deutsch lernen, noch spielen, noch sprechen. Insbesondere einer, von dem ich weiß, dass er nur mit viel Glück der Erschießung durch den IS entkommen ist, stichelt die ganze Zeit herum. Er fällt mir ständig ins Wort. Er will mich offenbar aus der Fassung bringen. Aber ich bewahre die Ruhe, bis auch die anderen zu Raubtieren werden. Ich möchte mich in eine Ecke verkriechen, das Gesicht mit den Händen bedecken und weinen. Ich schaffe es einfach nicht, den Unterricht, das Projekt, nichts. Plötzlich höre ich Sorayas Stimme, selbstbewusst und energisch. Sie ruft in die wilde Menge: Was seid ihr für Menschen? Ihr seid keine Menschen, ihr seid wie Tiere. Und schiebt einige Sätze auf Farsi in scharfem Ton hinterher. Soraya versucht, mich zu beschützen.
Wenn ich zum Beispiel bin in eine Gruppe oder eine Klasse, wo die Leute alle Deutsch sprechen, die Lehrerin, der Mitschüler, dann lerne ich jeden Tag was Neues und man lernt die Sprache so schnell. Wenn ich in einer Klasse bin, wo also nur die Lehrerin oder der Lehrer spricht Deutsch, dann ist es echt hart zu lernen, die deutsche Sprache.
Abdullahi hat mir beigebracht, zu jedem Gericht eine Banane zu essen. Gerade haben wir einen Salat aus Avocado mit Banane verspeist und plaudern nun gemütlich in der Küche. Noch vor 2 Jahren hat sich Abdullahi geniert, in der Stadt spazieren zu gehen. Er dachte, jeder schaut ihn an, weil er schwarz ist. Für unsere Treffen hat er immer die gleichen, unscheinbaren Orte ausgesucht. Noch vor 2 Jahren hat er mich gefragt, ob es in der Elbe Krokodile gibt. Heute gibt er mir einen Rat.
Jeder hat seine eigenen Probleme. Wir kommen jeden Tag und wir sehen 2, 3 nicht da oder 2, 3 sind nicht so gut. Sie machen viele Gedanken und sie haben keinen Bock, mit anderen Leuten zu reden. Ich war auch mal so, ich hatte einfach Probleme, ich hatte einfach keinen Bock, mit anderen Leuten zu diskutieren oder zu reden. Ich wollte nur meine Ruhe haben. Es gibt Leute, die aggressiv sind, wenn die Probleme haben, aber ich bin nicht so. Ich will einfach nur meine Ruhe haben, nicht so viel reden, nicht einfach allein sitzen und denken über meine Heimat, über mein Großmutter über meine Probleme.
Nach den Ferien wird es noch komplizierter für die Schülerinnen und Schüler. Parallel zum Unterricht beginnen sie ihr erstes Praktikum. Im Kindergarten und Altenheim, im Trockenbau, in der Schneiderei, im Supermarkt, beim Friseur.
Liebe Julia, folgende Schüler kommen nächste Woche: Emilia, Jona, Vincent, Anne, Moritz, Luzi, Elena. Liebe Grüße, Pia. Liebe Pia, ich hole deine Schüler dann morgen wie verabredet um 7.45 Uhr an der U-Bahn ab. Danke und herzlichst, Julia. Liebe Julia, Joscha und Clara möchten auch unbedingt mitmachen. Die beiden sind so sensibel und engagiert. Liebe Pia, gut, dann fangen wir mit 9 an. Herzlich, Julia.
Der 9. Projekttag.
Also ich hätte nicht erwartet, dass sie so offen sind und so mit uns direkt auf uns zukommen und so.
Ich hätte auch erwartet, dass sie irgendwie noch trauriger wirken oder so. Ja, aber die waren ja auch, die lachen auch viel. So.
Ich hätte nicht gedacht, dass sie schon so gut Deutsch sprechen.
Anna Esmi Moritz, das heißt, ich heiße Moritz.
Ich glaube, Schuh Esmik oder so heißt Wie heißt du?
Ich kann auch auf Tigrinja von Kuprum, hat er mir beigebracht, auch ich heiße Elena. Also hallo, ich heiße Elena. Das heißt Selam Anne Elena Shemai.
Liebe Julia, liebe Claudia, meine Schüler waren ganz angetan und begeistert vom ersten Treffen. Alle neun möchten gern weitermachen. Herzliche Grüße, Pia.
In unserem Projekt geht es um die Mode, um die Bewegung, um den Tanz und um den Ausdruck.
Es geht um das Zusammensein und um die Musik.
In unserem Projekt geht es um die Begegnung, um Gemeinsamkeiten, um Hip-Hop, um afghanische und jesidische Musik.
Und es geht um klassische Musik, um Beethoven.
Ludwig van Beethoven, die 7. Symphonie, der 2. Satz.
Der 10. Projekttag. Wieder Gespräche und Versuch einer Choreografie. Der 2. Satz der 7. Symphonie, Allegretto, wird vom Rhythmus bestimmt. Manche Interpreten sprechen dabei von einer feierlichen Prozession. Ob es uns gelingt, in dieser Musik und dem Tanz etwas Eigenes, Erlebtes auszudrücken? Wir teilen uns in 3 Gruppen auf. Ich zeige 3 einfache Grundschritte. Einige lernen die Schritte sehr schnell, besonders die Mädchen. Es geht um Teamarbeit, sage ich. Bitte bringt den anderen die Schritte auch bei. Es beginnt allmählich lauter werdend, also mit einem Crescendo poco a poco. Die 3 Gruppen kommen zu einem gemeinsamen Kreis zusammen. Sie legen einander die Arme um die Schultern. Und die Füße? Links hinten, rechts vorne, dann rechts hinten und links vorne. Der ganze Kreis nach links, der ganze Kreis nach rechts. Und dann fliegen die Arme nach oben zur Mitte. Einmal der rechte Arm, einmal der linke. Die Musik verklingt, aber sie wollen beieinander bleiben. Schulter an Schulter, fest verbunden.
Wir sind jetzt in einem Platz, das heißt Gemo. Wir sind schon bei Gemo gegessen, schon Falafel. Und ja, das habe ich so lecker, das habe ich so bemerkt. Also ich komme hier einmal in die Woche und bin ich schon zufrieden in diesem Platz, weil gefällt mir die Falafel sehr.
Samir hat mich in seinen Lieblings-Falafel-Imbiss entführt. Das Essen in der großen Unterkunft, wo er lebt, findet er gar nicht gut.
Ja, es ist echt scheiße. Es tut mir leid, das Wort ist ganz schlimmer. Aber wir essen jeden Tag Kartoffel und am Abend essen wir immer Käse. Und am Frühstück frühstücken wir also Chocolate mit Honig. Also ich möchte gerne essen, gute Essen, wo es arabisch Essen ist, ja.
Und dann erzählt Samir, dass seine Mutter bald nach Hamburg kommt. Sie hat ein Visum für Deutschland bekommen. Und jetzt muss er eine Wohnung für sich, seinen Bruder und seine Mutter finden. Er mag es nicht, dass hier in Deutschland junge Leute mit 18 Jahren von zu Hause ausziehen. Er möchte mit seiner Mutter länger zusammenleben.
Ummi fi qalbi. Ja, das Satz ist auf Arabisch meine Mutter in mein Herz.
Materialismus, Modekonsum, Muster, Muse, Muss.
Mutter, Mut.
Der 11. Projekttag. Das Miteinander scheint gut zu funktionieren. Die Jungs vom Gymnasium und der Gewerbeschule begrüßen sich per Handschlag.
Quatsch machen einfach zwischendurch und ja.
Die Mädchen sagen Hallo und halten eher Abstand. Es wird gelächelt und gelacht. Wir wiederholen die Tanzschritte und versuchen sempre diminuendo, immer langsamer und leise auf die ursprünglichen Plätze zu gehen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Und außerdem wollen wir diesen 2. Satz aus Beethovens 7. nicht allein stehen lassen. Andere Musik soll dazukommen. Wer hat eine Idee? Elena, Clara und Anne melden sich sofort, schmeißen ihre Smartphones an und zeigen ihr eigenes, selbst choreografiertes Stück. Die Gruppe ist begeistert. Und dann sagt Milad, er möchte nächstes Mal eine afghanische Musik mitbringen. Und Samir bringt vielleicht eine arabische und Said eine kurdische. Aber danach sagt Soraya plötzlich, sie darf nicht mit Männern zusammen tanzen.
Jetzt kannst du es ja reißen.
Ja.
Ist auch Seide?
Ja.
eine exquisite Hutmacherwerkstatt in Hamburg-Ottensen.
Wir legen es aneinander.
Soraya wirkt wie immer fröhlich. Ihre Kopfbedeckung ist sehr lässig und ich sehe viele violette Strähnen in ihrem rabenschwarzen Haar.
Würde dir das reichen, wenn das Tuch ein Meter ist? Ein Meter mal ein Meter?
Die Modedesignerin Silvia erklärt Soraya, wie man aus goldbraunem, feinem Stoff einen Chador schneidern kann.
Und für wen ist das Tuch jetzt?
Für dich?
Ja.
Wow. Ist auch ein Geschenk.
Ja.
Ja.
Oh. Ich habe so viele Tücher. Ja, richtig.
Morgen ist die Hochzeit, oder könntest du das tragen?
Nochmal zur Sicherheit. Und was zieht Soraya an?
Ein kurzes Kleid mit Strumpfhose. Ja.
Liebe Julia, meine Schüler berichten mir, dass ihr gut vorankommt mit der Choreografie. Liebe Grüße, Pia. Liebe Pia, ja, in 2 Monaten ist die Aufführung bei der Altonale. Wir werden auf der Straße tanzen und auch die Balkone und Fenster in der Erdmannstraße bespielen. Wir brauchen 2 Abendtermine. Sag bitte deinen Leuten Bescheid. LG Julia.
Das Haus.
Das Wasser.
Der Durst.
Das Feuer.
Der Tisch.
Das Brot.
Der Reis.
Die Suppe.
Das Fleisch.
Der Hunger.
Der Schmerz.
Das Bett.
Das Kissen.
Die Mutter.
Das Kleid.
Die Augen.
Die Lippen.
Die Liebe.
Das Wort.
Der 12. Projekttag. Wieder gemeinsame Gespräche und Arbeit am Wortschatz. Das Thema Mode bietet den Rahmen. In Wirklichkeit geht es um das Leben, wie es sich anfühlt und was man darunter versteht.
Das Lächeln.
Das Licht.
Die Hoffnung.
Das Lied.
Braun.
Blau.
Grün.
Der Vogel.
Die Angst.
Das Leben.
Das Vertrauen.
Die Schule.
Das Alphabet.
Der Freund.
Der Tanz.
Die Musik.
Die Schuhe.
Die Socken.
Der Gürtel.
Der Schrei.
Ich finde, irgendwie will man auch die Geschichte von denen wissen, ob die Eltern hier sind oder ob die überhaupt noch leben und wie genau das früher war in ihrer Heimat. Aber das ist ja, das belastet die ja auch und deshalb will man damit nach jetzt nicht direkt fragen. Deshalb.
Wie das für die war, zu flüchten, also wie sie sich dabei gefühlt haben?
Vielleicht, was sie früher gemacht haben, also wie ihr Leben früher war, als sie noch in ihrer Heimat waren. Also ob sie da noch zur Schule gegangen sind oder ob die da einen Beruf hatten oder so.
Der 13. Projekttag. Soraya kommt nicht mehr zu den Proben. Heute fehlen viele. Bagir und Dieb verspäten sich. Michret sieht gar nicht gut aus. Ich bin krank, sagt sie. Sie will nicht tanzen und nicht sprechen. Ich bemerke zum ersten Mal den Buchstaben S tätowiert auf ihrer Hand. Was bedeutet dieses S? Mein Bruder hieß Simon, antwortet Michret. Er wurde umgebracht. Kein Wort mehr. Der 14. Projekttag. Elena bringt ihre schönen Mobilboxen mit. Auch Milat hat Boxen dabei. Wir versuchen, den afghanischen Tanz und den Techno-Part in die Gesamtchoreografie einzubinden. Und dann sprechen wir von der bevorstehenden Aufführung. Auf der Straße tanzen? Das klingt komisch. Aber Elena, Anne und die anderen aus ihrer Gruppe sind ganz locker. Warum nicht? Sie kennen die Altonale und das spezielle Programm Altona macht auf. Ein Rundgang durch das Viertel mit vielen Darbietungen und Überraschungen. Also ziehen Wahid, Kubram und Veni nach. Warum nicht?
Liebe Julia, wir hatten ausgemacht, dass die Schüler 5 Termine bei euch machen, einen bei uns und dass dann noch die Generalprobe ist. Ich kann die Schüler nicht komplett an allen Dienstagen befreien. Lass uns nochmal telefonieren. LG Pia. Liebe Pia, danke für das ausführliche Gespräch. Es sind mir noch einige Stichworte eingefallen. Könntest du die am Montag mit den Jugendlichen durchgehen? Markendruck, Modedesign. Welche Mode würde ich entwickeln wollen? Mit welcher Botschaft? Günstig oder teuer? Mit Mode, Aussehen, provozieren? Was ist Geschmack? Danke dir herzlich, Julia.
Am Abend gehe ich mit Abdullahi spazieren.
Man fühlt Frieden. Und hier fühle ich echt besser, wenn ich immer hier bin.
Er erzählt, dass er doch keinen Ausbildungsplatz im Hotel bekommen hat, obwohl er Somalisch, Englisch, Arabisch und Deutsch spricht, obwohl er sich so viel Mühe gegeben hat. Er erzählt, dass er sehr enttäuscht und traurig ist. Nun muss er seine Enttäuschung verkraften und weitergehen. Die Luft ist frisch, die ersten Sterne sind schon zu sehen. Und plötzlich kommt Abdullahi auf ganz andere Gedanken.
Solche Bug gibt es nicht in Somalia. Ich wünschte, dass es sowas in Somalia gibt. Man denkt auch positiv, nicht negativ, weil es so schön ist. Und ja. Ich wünschte auch, dass die alle hier kommen, um zu sehen, wie man hier im Frieden lebt. Weil sie haben keine Ahnung, deswegen sie machen viel Probleme. Das Frieden bedeutet so diese Leute nichts. Aber wenn die hier kommen, sehen, dieses System, das Frieden macht, dann sie fragen selber vielleicht selbst. Also ja, was können wir machen, um so zu leben?
Und dann malen wir uns aus, wo und wie er in Somalia solche Parks gestalten würde. Am Samstagabend frage ich Soraya per WhatsApp, wie es ihr geht. Nicht gut, antwortet sie. Wir fasten. Heute ist der zweite Tag. Und wann isst du dann heute Abend? Ja, um 22.10 Uhr. Wird die Kantine dann offen sein? Nein. Und man kann nichts mitnehmen. Gestern wurde ich mit einem Glas Milch erwischt und zurückgeschickt. Um 22 Uhr bekomme ich von Soraya ein Stillleben zugeschickt. Eine bescheidene Mahlzeit. Stückchen von türkischem Brot, ein Stück Feta, zwei Pappbecher mit Tee, eine kleine Schüssel mit Feldsalat und ein Apfel. Oh, so wenig für zwei Personen? Schreibe ich. Ja, wenig, antwortet sie. Aber noch schlimmer, morgen ist Sonntag. Und einen Augenblick später bekomme ich von ihr das Bild einer üppigen Mahlzeit, wie es so bei Abendmahlzeiten zu Ramadan sein sollte. Tomaten und Paprika, Joghurt, Brot, Reis, Tee in kleinen Gläschen und eine grüne Suppe. Was ist das? Das ist Asch, antwortet sie. Eine traditionelle persische Suppe mit vielen getrockneten Kräutern.
Für alle, für Junge, für Ältere, für Menschen aller Farben und aller Glaubensrichtung. Meine Großmutter war Schneiderin und hat für ihre Familie selber Kleidung genäht und gestrickt. Ich selber habe mir oft Mützen und Schals gestrickt.
Ich mag es elegant, schwarz, Kleidung und schöne Schuhe. Und ich mag jetzt eine Bratikon wie eine Hutmacherin.
Mode verbindet, Mode schlägt Brücken. Mode ist lebendig, aber Mode diktiert und beeinflusst auch dein Konsumverhalten.
Der 15. Tag. Wieder proben wir unsere Choreografie. Die Schrittfolgen sind immer noch schwierig. Aber ich merke, die da sind, haben Freude miteinander und noch mehr. Die Funken der Sympathie und Zuneigung werden stärker. Die Kontakte funktionieren auch außerhalb des Projektes, dank einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe. Einige haben sich schon privat getroffen. Mich hat Yusuf eingeladen, mit ihm und seiner Betreuerin in den Hansapark zu fahren, sagt Moritz. Und ich war mit einem Jungen Eis essen, sagt Elena und lächelt.
Tchebni, ma betchebni. Betchebni, ma betchebni. Sie liebt mich nicht.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass da zwischen den Jungs und Mädchen, dass es da etwas schneller geht sozusagen. Also dass sie dann halt auch schnell einfach irgendein Mädchen nach der Nummer fragen. Ja, dann auch wenn sie die noch nicht so richtig kennen, vielleicht auch schon zu sagen, ja, ich liebe dich und willst mit mir zusammen sein, dass es da halt mehr so heißt irgendwie, ich könnte mir vorstellen, dass du nett bist. Also obwohl er einen nicht kennt und nicht wirklich liebt.
Bei uns ist es ja eher so, dass Jungs und Mädchen erst befreundet sind und dann irgendwie, wenn die sich gut verstehen, dann zusammenkommen. Und da ist es eher so, ja, na, wie geht's? Und dann so, hast du einen Freund. Und dann, ja, das ist bei uns halt anders.
Es gibt bei denen bestimmt auch Gruppen, bei denen das anders gehandhabt wird. Und bei uns gibt es ja auch Gruppen, die das ein bisschen aggressiver, offensiver angehen mit Mädchen. Ich glaube, das liegt jetzt nicht so unbedingt daran, dass sie aus Afghanistan kommen oder irgendwie aus... Also vielleicht ein bisschen, aber...
Ich glaube schon, dass es mit der Kultur zu tun hat, weil ich meine, die wenigsten hier sind so, dass die direkt so kommen. Und da sind das schon ziemlich viele, die direkt so kommen. Ja, hast du einen Freund halt.
Der 16. Projekttag. Als wir uns zusammen im Kreis bewegen und die Arme auf die Schultern der Nachbarn legen, steht Kimmer links von mir. Als die Musik zu Ende ist, verlässt er hastig den Kreis, geht zum offenen Fenster und springt wortlos in den Schulhof. Hat er was? Er darf keine Frau anfassen, erklärt mir Wahid. Haram, das heißt verboten. Sonst ist sein ganzes Fasten vergeblich.
Es gibt keine sicheren Gebiete in Afghanistan. Schluss mit den Abschiebungen in angeblich sichere Herkunftsstaaten.
Soraya kommt nach wie vor nicht. Ich schaue auf ihre Facebook-Seite und finde ein Video von Spiegel Online, das Soraya gepostet hat. Eine Gruppe junger Menschen einer Nürnberger Berufsschule versucht, ihren 20-jährigen afghanischen Kameraden zu beschützen, während er von der Polizei in Abschiebehaft gebracht werden soll. Ich bin so traurig, schreibt Soraya auf Deutsch dazu. Und dann noch auf Englisch, Afghanistan is not safe.
Das war ständig Thema. Es gab auch große, große Probleme in der Klasse, dass Aggressivität da war, Demotivation da war, die Schüler sich nicht konzentrieren konnten, verstärkt gefehlt haben, weil Schlafstörungen sich wieder vermehrt haben. Also alles, was positiv aufgebaut war, ist dadurch negativ beeinflusst worden. Und nicht immer zeitgleich, sondern mal der eine, mal der andere. Also das ist in der Praxis, da kriege ich manchmal auch wirklich eine Wut gegenüber so politischen Maßnahmen, wie sich das auswirkt. Das ist einfach eine große Herausforderung, ja.
Die Angst verbreitet sich in Schüben in der Klasse. Die Unsicherheit, der Druck. Mit dem Praktikum läuft jetzt alles gut. Aber es wird in der nächsten Woche entschieden, wer sich nächstes Jahr auf den Hauptschulabschluss vorbereiten kann. 5 oder 6 Personen werden es höchstens sein. Für die 10 anderen wird die Zukunft ungewiss. Ja, es gibt da auch andere Möglichkeiten, sagt Claudia. Aber die Zeit in der Gewerbeschule ist nächstes Jahr für alle vorbei. Ich schreibe Soraya, sie möge bitte kommen. Sie brauche nicht zu tanzen, sie kann eine schöne Textpassage vortragen. Sie antwortet: Frau Solovieva, ich war gestern bis Mitternacht in der Moschee. Heute habe ich fast den ganzen Tag geschlafen. Der 17. Projekttag findet am Veranstaltungsort in der Erdmannstraße statt. Es fehlen viele. Wir müssen improvisieren. Elena, Jona, Joscha werden aktiver, mutiger. Sie stellen sich der Verantwortung und übernehmen die Rollen von Bagia, Amin und Soraya. Nach den Proben tauschen wir die guten Nachrichten aus. Samirs Mutter ist in Deutschland angekommen. Kubram und Yusuf haben jetzt eigene Wohnungen. Auch Milad hat eine kleine, sogar mit Balkon. Er sieht viel besser aus als vor den Ferien. Blüht beim Tanzen auf, wirkt aber danach doch kraftlos. Einmal sagte er mir, er würde nach Afghanistan zurückgehen. Dann lacht er. Nein, das ist Spaß. Aber er ist so müde und möchte nicht mehr lernen.
Deutsch ist schwer, ich kann nicht weiterlernen. Ich musste weiterlernen, aber Deutsch ist schwer, ich muss warten. Gut Deutsch lernen, 5 Jahre dauert. Afghanistan hat schöne Berge, kleine Elbe. So, wenn Wetter ist warm, gehen wir zum Schwimmen. Ja, mit Freunden zusammen chillen, kochen, schwimmen. Aber hier Wochenende auch zu Hause, Normaltage zur Schule, ja, ein bisschen langweilig. Wir haben unser Leben verlassen. Es ist schwer, wir bauen ein neues Leben. Wir müssen warten.
Die Premiere. Wie immer treffen wir uns vor der S-Bahn Altona. Elena, Clara, Emilia, Joscha und Moritz sind schon da und reden miteinander. In etwa 10 Meter Entfernung stehen Soraya und Samir. Ich wollte nur Hallo sagen, sagt Soraya. Ich bin sehr müde nach dem Praktikum, ich muss nach Hause. Ja, sage ich, schade, dass du nicht bleiben kannst. Aber ich habe eine schöne Nachricht, mein Mann ist schon in Ungarn. Nun ist auch Anne da. Hallo, sagt sie leise im Vorbeigehen und stellt sich gleich zu Elena, Clara und Emilia. Sie wollen uns nicht begrüßen, sagt Samir. Sind wir für Sie keine Menschen? Nein, Samir, vielleicht gibt es dafür andere Gründe, versuche ich zu vermitteln. Die Deutschen sind kalt. Soraya ist stehen geblieben. Nein, Soraya, das stimmt so nicht. Wir müssen darüber sprechen. Aber Soraya winkt ab und geht. Ich schaue ständig auf mein Smartphone. Milad ist noch unterwegs, Kubrom kommt später, Veini kommt später, aber Michret, Yusuf, Kemal, Amin, Bagir? Nach etwa einer halben Stunde steht fest, dass nicht alle da sein werden. Yusuf, Bagir, Amin werden nicht kommen. Aber Milad bringt zwei afghanische Freunde mit. Wir gehen Richtung Erdmannstraße. Einige aus der Erdmannstraßen-Nachbarschaft sind schon da. Wir beginnen zu proben, klären, wie wir die Aufgaben verteilen. Emilia wird Yusufs Rolle übernehmen, Joscha den Part von Amin. Von der Technik noch keine Spur. Kein Mikrofon und keine Musikanlage. Alles ist noch unterwegs und wir sind schon die Nummer 3 auf dem Veranstaltungsrundgang. Das wird knapp. Ah, endlich.
In unserer Klasse sind viele Schüler aus Afghanistan, zum Beispiel auch Sima Deep Bakir und Yusuf, und wir alle hoffen, dass wir nicht zurückgeschickt werden.
Alle hoffen, dass sie in Deutschland bleiben, dass sie hier einen Schulabschluss machen und eine Ausbildung beginnen können. Männer und Frauen in Afghanistan erleben jetzt den Fastenmonat Ramadan. Morgen, am Samstag, geht der Ramadan zu Ende. Die Frauen in Afghanistan tragen oft bunte Kopfbedeckung, ein Hijab. Bei Hochzeiten in Afghanistan tanzen Männer und Frauen getrennt. Nur Vater, Onkel und Ehemann dürfen die Frau, also die Braut, tanzen sehen.
Aber ich mag, dass man in Deutschland zusammen tanzen kann. Frauen und Männer, das bringt Freude.
Und jetzt haben wir noch eine kleine Überraschung. Ich möchte euch bitten, einmal da hinten hinzugehen.
Blau.
Schwarz.
Dunkel.
Hell.
Die Sonne.
Orange.
Gelb.
Das Hemd.
Die Bluse.
Der Sommer.
Der Wind.
Grün.
Gras.
Die Blumen.
Die Rose.
Das Meer.
Blau.
Weiß.
Die Mütze.
Der Schal.
Der Mantel.
Der Winter.
Der Schnee.
Unser Ensemble geht nach vorne zum kleinen Platz. Sie stellen sich in drei Gruppen auf. Es beginnt sehr verhalten mit Beethovens Siebter, zweiter Satz. Dann tanzen Anne, Elena und Clara ihren Technopart und ernten Applaus. Und dann afghanische Musik, mit der auch der Regen kommt. Die Zuschauer öffnen ihre Regenschirme. Eigentlich dachte ich, dass das Publikum mittanzen würde. Ich schaue auf Milad, der sich alleine mit ausgebreiteten Armen in der Mitte dreht, und gehe schnell zu ihm. Dann kommen aus der Menschenmenge zwei von Milads Freunden dazu. Es wird ein großartiger Tanz im Regen. Und irgendwann verklingen die Musik und die Soundcollage. Geschafft. Das Ensemble drängt sich zusammen, ganz nass. Und alle schauen etwas zerstreut durch die Gegend und wissen nicht, was tun. Eine halbe Stunde später schickt mir Wahid per WhatsApp ein Smiley und ein Danke.
Ja, es war cool. Also, es hat ja geregnet, aber es war jetzt nicht so schlimm.
Ja, ich fand es auch eigentlich ganz gut.
Mir hat es auch Spaß gemacht. Ja. Und ich fand es interessant, wie die Menschen so reagiert haben und was man für Rückmeldungen bekommen hat. Ich war ein bisschen nervös davor, aber dann ging's.
Drei Tage später treffen wir uns in der Gewerbeschule zu einem gemeinsamen Frühstück. Die Tassen und die Teller sind schon auf dem Tisch, das Obst ist gewaschen, der Kaffee ist fast fertig. Die Stimmung scheint ganz gut, aber irgendwie nicht echt.
Aber ich fand es etwas schade, dass nicht alle da waren. Aber ich fand es trotzdem auch gut.
Ja, also ich fand es auch gut. Und ich fand es auch nicht so schlimm, dass es geregnet hat.
War gut. So wie Hollywood-Film.
Ich kann nur sagen, das war gut. Nur er lebt auf der Straße mit also die anderen Leute angucken, ein bisschen Anstrengung, aber das war so auch normal. In Deutschland ist es normal. Aber ich gewohne einfach so.
Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Sie schauen alle sehnsüchtig auf die Brötchen, die auf dem Tisch vorne stehen. Emilia, Vincent und Jona greifen als Erste zu. Sima und Deep teilen sich ein Franzbrötchen. Amin, Kemal, Kubrom stehen etwas ratlos rum. Wir haben an alles gedacht. An Franz und Laugenbrötchen, an Erdbeeren und Himbeeren, an Rosinen und Nüsse, an Honig. Aber den Zucker haben wir vergessen. Und ohne Zucker gibt es keinen Tee und keinen Kaffee. Amin geht in die Kantine und kommt mit einer riesigen Packung Zucker zurück. Das Frühstück nimmt seinen Lauf. Am Abend ruft mich Elenas Mutter an. Wissen Sie, es gibt da eine Geschichte und ich möchte, dass Sie sie erfahren. Am nächsten Tag treffe ich mich mit Elena und Clara. Sie habe einem Jungen ganz normal geschrieben. Eigentlich so wie immer, sagt Clara.
Und dann nach kurzer Zeit, also ich war gerade unten und habe einen Film geguckt, ist er aus einer Gruppe rausgegangen, die wir gemeinsam hatten mit den ganzen anderen Flüchtlingen und mit denen aus unserer Klasse. Und hat dann sich auch komisch verhalten. Also da wirkte er, als würde er sich gerade verabschieden wollen. Hat halt auch Tschüss geschrieben und ich solle ihn in Ruhe lassen. Und auch so ein Smiley, wo quasi eine Hand drauf ist und wegen halt Abstand oder die quasi winkt, um sich zu verabschieden. Dann hat er mir ein Foto geschickt, wo Tabletten drauf waren. Daneben lag noch die Tablettenschachtel quasi, die aufgerissen war. Und dann meinte er halt auch, er will nicht mehr leben. Und natürlich bringt man das dann so in Verbindung, dass er quasi die Tabletten nimmt, um sich umzubringen. Und dann habe ich halt schon Panik bekommen und auch meinen Eltern schon Bescheid gesagt und habe ihn halt sofort angerufen, um quasi mit ihm reden zu können, dass ich weiß, dass alles okay ist oder dass es ihm noch gut geht oder dass ich Hilfe holen kann oder so.
Ich habe dann auch versucht, über die anderen Flüchtlinge, mit denen ich auch Kontakt hatte, ein bisschen herauszufinden, ob die wissen, wo er wohnt oder sowas. Habe ich einen angeschrieben und dann haben wir ihm das halt alles erzählt und er meinte, er macht sich auch Sorgen und er würde da hinfahren, um nachzugucken, ob alles okay ist.
Clara und Elena erzählen. Je mehr ich erfahre, desto mehr denke ich an eine Coming-of-Age-Geschichte. Ein Reifungsprozess, den alle in diesen drei gemeinsamen Monaten durchgemacht haben. Von den ersten Gesprächen mit ein paar Brocken Deutsch, Arabisch, Farsi, Tigrinya, bis zu diesem gewaltigen Gefühlsausbruch, bis zu diesem Hilferuf.
Ich habe auch gesagt, sag mir deine Hausnummer, sag mir, wo du wohnst, ich hole deinen Krankenwagen, ich hole Hilfe. Das wollte er aber alles nicht, er wollte nicht, dass ein Krankenwagen kommt. Und es war irgendwie so, man hat halt einfach nichts in der Hand. Weißt du, wenn man so viel erlebt hat, dann hat man so wenig Argumente, die einen quasi so am Leben halten. Da kannst du nur sagen, du hast jetzt schon so viel erreicht, das kannst du jetzt nicht aufgeben. Du hast das bis hierher geschafft, dann schaffst du jetzt auch noch den Rest. Und es gibt genug Leute, die hinter dir stehen und die dir helfen werden. Und dass ich dir auch gerne helfe. Das habe ich halt die ganze Zeit gesagt und wiederholt. Und ich glaube, wir haben dann so 2 Stunden lang insgesamt telefoniert. Einfach nur, damit ich weiß, dass er jetzt nicht wieder irgendwas machen kann, dass ich das absichere, so, dass er sich selbst nicht antun kann, weil ich die ganze Zeit, also er wollte auch nicht mehr mit mir telefonieren, er wollte eigentlich auflegen und eben abhauen oder nicht mehr weiterleben, aber ich habe ihn halt quasi nicht gelassen. Er hatte quasi keine andere Wahl. Und so hatte er dann noch keine Chance, sich weiter irgendwas anzutun. Ich habe die ganze Zeit einfach auf ihn eingeredet und das hat wohl irgendwie geholfen.
Dann ist der andere Junge zu ihm gefahren, hat bei ihm geklingelt und so. Und dann hat er halt aufgemacht und dann meinte er, dass alles okay wäre.
Dass er sich nicht weiter was antun würde.
Warum hat er das getan? Weil er wieder bei einem Mathe-Test schlecht abgeschnitten hat, sagt Clara. Weil er das Rechnen nicht gelernt hat. Weil er nie in der Schule war. Weil er deswegen einen riesen Druck verspürt.
Weil wenn er das nicht schafft, dann hat er keinen Abschluss. Und wenn er keinen Abschluss hat, dann findet er keine Arbeit.
Und dann darf er nicht in Deutschland bleiben.
Genau, dann wird er immer wieder abgeschoben. Und dieser Druck ist natürlich wahnsinnig hoch. Und dann vermisst er seine Eltern und seine Familie. Und ich glaube, einer von denen ist sogar krank, genau. Und natürlich hat man dann Angst. Und wenn man das alles erlebt hat, dann möchte man vielleicht doch einfach gar nicht mehr weiterkämpfen. Man hat gar nicht mehr die Kraft, weiter zu kämpfen. Und es gibt auch einfach nichts, was einem noch so weiter am Leben hält, weil es ist quasi eine fremde Welt. Und alles, was dir wichtig war, hast du einfach verloren. Alles. Und keine Ahnung, dann musst du trotzdem weiterkämpfen und noch so viel lernen und schaffen und tun. Und das kostet so viel Kraft. Und dann war er auch noch krank, also er war schon länger krank. Er hatte, glaube ich, eine starke Erkältung oder so. Und das zieht einen ja auch nochmal runter. Und dann alles so zusammen, er war einfach total fertig und wusste nicht mehr, wohin mit sich quasi und wohin mit den ganzen Gefühlen. Ja, und die ganze Angst und kam das dann alles so.
Ich möchte ihn weiter unterstützen und für ihn da sein, sagt Clara. Ich brauche etwas Zeit und Distanz, um das Ganze zu verarbeiten, sagt Elena. Das Projekt ist nun zu Ende. Und wahrscheinlich wird es einen Satz in den Gymnasialzeugnissen geben. Der oder die hat erfolgreich an dem und dem Theaterprojekt mit geflüchteten jungen Leuten teilgenommen. Und statt Noten nimmt jeder die Erfahrungen und Erlebnisse mit.
Also es gibt ja in den Nachrichten immer so Sachen mit Flüchtlingen. Und dann guckt man, irgendwie hat man nochmal einen anderen Blick darauf, wenn man die persönlich kennengelernt hat und irgendwie auch was von denen mitgenommen hat. Nee, irgendwie fühlt sich das so ein bisschen näher an, wenn man da irgendwie in den Nachrichten hört, so, da ist wieder ein Boot irgendwie untergegangen, dann denkt man sich so, ah, die Leute, die da gestorben sind, mit denen hätte ich mich ja auch unterhalten können oder die hätten auch jetzt hier sein können.
Und dann, sonst waren das halt immer so Flüchtlinge, die sind irgendwo in Hamburg und leben da in ihren Flüchtlingsheimen und jetzt haben wir welche kennengelernt und jetzt kann man sich so unter was vorstellen und das sind nicht mehr so die Fremden. Also,
ja, es ist nicht mehr eine Zahl von Personen, sondern ja, man genau, kennt halt ja mehr so die Persönlichkeiten von denen.
Also, dass man da nicht nur mehr von den Flüchtlingen spricht, sondern da auch was im Kopf hat, sagen, was das für Menschen sind.
Dill.
Dill?
Ja.
Unser letztes Treffen in der Gewerbeschule. Ich verteile Schokoherzen und erfahre, wie das Wort Herz auf Tigrinya, Arabisch und Farsi klingt. In 2 Tagen gibt es Zeugnisse, auch mit schriftlichen Beurteilungen zur Teilnahme am Theaterprojekt. Schön und gut, aber wirklich wichtig sind die Noten.
Ich bin ein bisschen aufgeregt wegen meinem Zeugnis.
Ich habe ein bisschen Stress. Ja, vom Zeugnis.
Ich vermisse in den Ferien unsere Klassenkameraden. Wir sehen letzter Tag heute.
Ja, gut, aber ohne Deutsch lernen nicht so gut.
Gestern und heute ist nicht mein Tag, weil ich bin krank. Ich fühle mich schlecht, aber sonst ist alles in Ordnung.
Mir hat Spaß gemacht und ich fühle mich, dass richtig super war der Unterricht mit deutscher Leute. Das war richtig super, wegen unserer Sprache zu verbessern. Und also ich fühle mich wegen Zeugnis, das ist, hoffe ich, mein Zeugnis ist gut. Also mit Noten habe ich ein bisschen Angst.
Ihr habt alle super dazugelernt durchs Praktikum, durch das Theaterprojekt. Ihr wart alle fleißig. Ihr sprecht besser, ihr könnt euch besser verständigen.
Danke.
Okay, das war's. Wir haben Pause.
In den Ferien bekomme ich einige Nachrichten. Eine von Samir.
Frau Solovieva, schicken Sie mir weiter interessante Links. Ich möchte schnell Deutsch lernen. Und ich möchte wieder Theater machen.
Und eine von Soraya. Ihr Bruder hatte inzwischen einen Termin bei der Ausländerbehörde.
Liebe Frau Solovieva, das Interview war gut und wir warten 3 bis 6 Monate.
Und eine von Milat.
Hier ist schöne Musik für Sie. Viel Spaß.
Nature is the supermodel. For beautiness and happiness.
In oder out? Junge Flüchtlinge machen Mode und Theater. Feature von Julia Solovieva. Es sprachen Sonja Beiswenger und Susanna Fernandes-Genebra. Technische Realisation Kai Schliekelmann und Elke Steinort. Regie Eva Soloch. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2017.